Technik als kulturwissenschaftliches Terrain, das ist das Thema dieses Podcasts, der dieses Semester das Institutskolloquium des Ludwig-Uhland-Instituts ersetzt. Mein Name ist Helen Ahner.
Und ich bin Thomas Thiemeyer. Wir bestreiten dieses Kolloquium zusammen und sprechen heute mit Julia Fleischack, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut in Göttingen, am Göttinger Institut für Kulturanthropologie und europäische Ethnologie und Expertin zum Thema digitale Anthropologie, Technik und Wissensforschung. Julia Fleischack hat 2012 mit einer Arbeit zur Verdatung der Welt, eine Welt im Datenrausch hieß das Buch, promoviert und kürzlich einen Aufsatz oder verschiedene Aufsätze zum Konzept der digitalen Anthropologie veröffentlicht. Und genau darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Frau Fleischack, herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, vielen Dank.
Beginnen wir doch gleich mit der Frage, was ist digitale Anthropologie? Welche Ziele und Hoffnungen sind mit ihr verbunden?
Ja, der Begriff der digitalen Anthropologie ist vor allen Dingen Anfang der 2000er Jahre aufgekommen. Damit sollte natürlich in erster Linie den gesellschaftlichen Transformationen durch das Internet und digitale Medien Rechnung getragen werden. Also mit dieser begrifflichen Abgrenzung wurden aber ganz verschiedene Aufgaben, Anliegen und Ziele eben verfolgt. Dabei ging es zum einen um die Formierung eben einer Subdisziplin, mit der eben neue Gegenstandsbereiche und auch Forschungsperspektiven zum Ausdruck gebracht werden sollten, um eben auch diesen Fokus auf digitale Kultur und Digitalität stark zu machen. Zum anderen ging es auch um eine umfassende methodologische und auch theoretische Auseinandersetzung mit dem Digitalen, die sich dann ja auch in wiedereigenen Begrifflichkeiten wie eben digitale Ethnographie, virtuelle Ethnographie oder auch Internetethnographie niedergeschlagen hat. Und dabei ging es eben bei dieser methodologischen Auseinandersetzung ging es eben ganz stark um die methodischen Besonderheiten des ethnographischen Forschens in digitalen und virtuellen Umgebungen. Und im Fokus stand hier eigentlich die Frage, wie digitale und virtuelle Umgebungen sich auf Praxen der Ethnographie auswirken und wie überhaupt das Übersetzen von diesen herkömmlichen Konzepten und Methoden in digitale oder auch virtuelle Umgebungen gelingt. Und natürlich wollte man auch damit herausfinden, wie durch dieses Forschen in diesen neuen Umgebungen einfach auch neue, innovative Methoden entstehen und welche Impulse davon auch vielleicht für die ethnographische Forschungspraxis ausgehen. Neben diesem Fokus auf die methodischen Aspekte gab es eben auch eine Reihe von Arbeiten, die für eine stärkere theoretische Auseinandersetzung plädiert haben. Das war zum Beispiel der US-amerikanische Kulturanthropologe Tom Beldstoff, also der für so eine explizite theoretische Auseinandersetzung mit dem Digitalen plädiert hat im Fach, weil er eben die theoretische Stille sozusagen um das Konzept des Digitalen kritisiert hat. Also für ihn gab es eben die Auseinandersetzung im Fach immer, er sagt, das Fach ist zum Gegenstand von postkolonialer, reflexiver oder auch poststrukturalistischer Kritik geworden, aber mit dem Digitalen wurde sich bislang nur wenig beschäftigt und er sieht da eben ein Ungleichgewicht. Da denke ich, für ihn hat eben diese Auseinandersetzung mit Digitalen eine ganz wichtige Rolle, da sie eben die ganzen Forschungsagenten und auch eben theoretische Paradigmen mitbestimmt. Und ich finde, er hat das sehr schön eigentlich auf den Punkt gebracht. Er sagt, wenn das Digitale ausschließlich eben als Synonym nur für Internet medialisiert angesehen wird, dann ist eigentlich die gesamte Anthropologie nun digitale Anthropologie in einer bestimmten Art und Weise. Also das vielleicht so dazu zu dem Rahmen.
Jetzt hatten Sie schon das Digitale mehrfach angesprochen. Bleiben wir vielleicht kurz dabei. Was ist denn das Digitale? Das ist ja so ein Schlagwort für irgendwie ganz viel oder ganz wenig geworden. Können Sie das ein bisschen genauer umreißen?
Genau, eine ganz große zentrale Frage in der Auseinandersetzung war eben, was macht das Digitale überhaupt? Wie soll das als Untersuchungs- und Gegenstandsbereich überhaupt gefasst werden? Und ich finde, da hat Beldstoff auch eigentlich die schönste Formulierung gefunden. Beldstoff sieht das Digitale so als einen weiteren Raum für soziale und kulturelle Ausdrucksmöglichkeiten und Praxen. Also ein Raum, der eben auch zusätzliche Realitäten schaffen kann. Er nennt dies Additional Realities. Daniel Miller und Don Slater zum Beispiel argumentieren ganz ähnlich. Die sagen auch, dieser digitale Raum ist einfach mit der digitalen, also digitale Internetmedien oder digitale Medien sind nichts als Trendes zu sehen. Sie sind immer eingebettet in soziale Praxen, in kulturelle Praxen, in die Lebenswelt. Aber man sollte die nicht als was Trendes nehmen. Also er sagt zum Beispiel, Daniel Miller hat diesen schönen Satz gesagt, I see online as just one place in which we now live and conduct relationship with others. Also die beiden legen sowohl die Ansätze von Miller und Slater als auch Beldstoff auch wirklich diese wechselseitige Verflochtenheit von digitaler Kultur mit eben Alltagskultur. Also der Grund für diese Betonung ist, dass es eben viele Ansätze gab, die gerade in der Frühphase dieser Auseinandersetzung mit dem Internet eher so die Bereiche sehr künstlich getrennt haben oder abgetrennt haben, dass der virtuelle Raum was anderes ist als das reelle Leben. Also dass der virtuelle Raum sei kein reelles Leben sozusagen. Und Bölzow wiederum hat genau das andere auch, das umgekehrte Problem kritisiert, dass einige Ansätze sozusagen so eine Vermischung vorgenommen zwischen dem virtuellen und physischen. Also dass man das nicht mehr separat oder distinkt voneinander behandeln kann. Das war sozusagen deren Auseinandersetzung und ich finde eben dieses, gerade dieses von Bölzow eben, das ist einfach ein weiterer Raum für soziale und kulturelle Praxen und Ausdrücklichkeiten, Möglichkeiten ist. Also wirklich ist so das Zentrale, finde ich, an seinem Zugang zum Digitalen. Also ich finde ja, mit diesen Begrifflichkeiten gehen ja auch immer Schwierigkeiten, ob das in der Frühphase war es ja oft der Begriff der Online-Ethnographie, virtuelle Digitalität, wir gehen ja auch immer bestimmte sozusagen Zuschreibungen mit ein. Gerade ich finde, bei dem Begriff der Online-Ethnographie spricht man ja kaum noch. Also in der Frühphase war der sehr präsent. Und ich finde, dass oft mit diesen Begriffen wie digital oder auch virtuell, auch wenn sie helfen, was abzugrenzen, aber trotzdem gehen ja immer so Binaritäten, also bei Online, Offline, virtuell, Realität einher. Und zum Beispiel gibt es die Internetforscherin Annette Markham, die sagt, sie spricht lieber einfach von Ethnographie in der digitalen Ära. Was ich persönlich auch einen guten Ansatz finde, um nicht so dieses Abzugrenzen, dieses Künstliche, auch wenn ich das sinnvoll finde, um auch das Neue aufzuzeigen. Ne?
Mhm. Da wären wir im Grunde dann bei der Frage, ob das Digitale, da kommen wir am Schluss wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen, alle Lebensbereiche so stark durchwirkt, dass man es eigentlich gar nicht mehr separiert betrachten kann, sondern als integralen Bestandteil von Alltagswelt. Jetzt hatten Sie gerade aber angesprochen, dass sich Begriffe und damit auch Konzepte verschieben. Sie sprechen von digitaler Anthropologie. Wir haben im Titel Technikforschung. Wie verhält sich das zueinander? Hat das miteinander zu tun? Wo unterscheidet sich das eine vom anderen? Vielleicht können Sie uns dazu noch ein bisschen was sagen.
Genau. Technikforschung ist ja so insgesamt so ein sehr interdisziplinäres Feld, an dem ganz unterschiedliche Fachdisziplinen beteiligt sind. Und gerade in unserem Fach gehörte ja Technikforschung lange Zeit überhaupt nicht zum Fachkanon. Es hatte eher ja eine Randrolle bis in die 90er Jahre und ist dann eben vor allen Dingen auch durch die Ansätze von Stefan Beck und Thomas Hengartner geprägt worden, die sich ja explizit so auch mit der Geschichte der Rolle der Technikforschung im Fach beschäftigt haben, aber auch, wie kann so eine kulturwissenschaftliche Technikforschung aussehen. Und für mich ist einfach bei der Technikforschung sehr stark dieser Alltags- und Akteursbezug, wie sich Technik einfach in den Alltag und Lebenswelten einschreibt. Das kann man genauso auch für digitale Anthropologie, wie sich Medien, digitale Medien, auch Internet in den Alltag eingeschrieben. Da sind bestimmt Ähnlichkeiten. Für mich ist natürlich immer das Spannende an so Feldern, welche Themen und auch Fragestellungen sich oder dadurch erschlossen werden. Also ob das, ich weiß nicht, Beate Binders, ich glaube, Dissertation war, dass die Elektrifizierung als Vision, wo es geht um Strom als Metapher für Fortschritt und Moderne oder eben auch als Naturzerstörung oder Stefan Becks Arbeiten zur Transplantations- und Reproduktionsmedizin. Also wirklich, was werden auch da für Bereiche erschlossen durch so eine kulturwissenschaftliche Perspektive, die vielleicht auch vor 15 Jahren im Fach noch oder 20 Jahren undenkbar war. Also was kann sozusagen auch ins Fach reingeholt werden an Themenstellungen? Und das ist eben, was Technikforschung für mich auch ausmacht, dieses Ausloten. Das ist ähnlich bei mir auch bei der digitalen Anthropologie. Also digitale Anthropologie mag man in dem Sinne als neues Kapitel sehen oder zur Technikforschung oder eben auch daneben. Aber dass sich eben explizit um das Digitale dreht. Also das spezifisch für mich an digitaler Anthropologie ist wirklich diese breite methodologische Auseinandersetzung mit dem Digitalen. Also wie sich das Digitale aufs Fach auswirkt, auf analytische Zugänge, Kategorien, Ansätze, wie auch methodische Arbeitsweisen, eben auch insbesondere der ethnografischen Praxis. Also da muss ich nochmal vielleicht auf so eine Definition von Dana Boyd zurückkommen, wie sie Internet-Ethnographie zum Beispiel definiert. Und sie sagt zum Beispiel, Internet-Ethnography is not about the technology, it's about the people, their practices and the cultures they form. Also das Digitale, das wirklich, was macht das, was produziert es für neue Kulturen, soziale Praxen, dass das eben das Interessante ist und dass es da vielleicht auch ganz weniger um die Technik geht einfach. Ne? Und das Spannende für mich an der digitalen Anthropologie ist natürlich auch, oder was macht digitale Anthropologie aus? Das sind für mich natürlich auch bestimmte Arbeiten oder auch ethnografische Studien. Da ist zum Beispiel Tom Bolstoff mit seiner ethnografischen Studie von Second Life zu nennen oder auch Gabriel Comans ethnografische Studie zur Bewegung von Anonymous, die für mich wirklich eigentlich neue Zugänge fürs Fach ausgelotet haben, vor allen Dingen natürlich auf methodischer Ebene. Tom Bolstoff hat eben seine ganze Feldforschung in dieser virtuellen Welt gemacht. Also im Zentrum stand bei ihm die Teilnehmerbeobachtung dieses Online-Spielens Second Life. Also er hat das ergänzt eben natürlich von Interviews und Umfragen und auch Gruppentreffen. Und er hat sich eben für diese Welt so einen Avatar mit dem Namen Tom Bukowski geschaffen. Er hat sich dort ein eigenes Büro, das er Ethnographia genannt hat, eingerichtet. Und er hat wirklich alle Interviews oder alles Material wirklich nur aus dieser digitalen Welt sozusagen erhoben. Das ist für mich eine Studie, die eigentlich so diese Grenzen auch von Ethnographie neu ausgelotet hat. Wie kann man so unter diesen mediatisierten Bedingungen forschen? Und ähnlich ist da auch Gabriele Coleman zu beginnen, die ja diese wirklich sehr clandestine Bewegung Anonymous auch über deren geheime Kanäle, also ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat auch keine Treffen in Persona, also was ja normalerweise physisch Präsenz, Anwesenheit, wir lernen Personen und das sind für mich so Studien, die für mich eben auch digitale Anthropologie ausmachen.
Und Sie hatten sie ja schon angesprochen, in Ihren Aufsätzen zur digitalen Anthropologie geht es auch häufig um methodologische Fragen, weil einfach damit auch ganz neue Herausforderungen gestellt sind an uns als EthnografInnen. Einer der Aufsätze trägt den Titel Ethnografisch umdenken. Wer muss denn umdenken und welche methodologischen Herausforderungen gibt es eben, wenn man online oder digital forscht?
Ja genau, mich interessiert da vor allen Dingen eben, in diesen Studien, ob nun bei Bolstoff oder auch Krummen oder auch ganz anderen, welche neuen spezifischen Erkenntnisse und Erfahrungen werden eben beim ethnografischen Forschen in digitalen und virtuellen Umgebungen identifiziert, thematisiert oder auch problematisiert? Also was sind das da für Besonderheiten und Neuerungen, die da verhandelt werden? Und ich denke, das Spezifische bei der ethnografischen Forschung in digitalen oder auch virtuellen Umgebungen ist, dass eben ein Teil der Datenerhebung, Kommunikation und Interaktion eben unter mediatisierten Bedingungen erfolgt. Und zum Teil eben auch, wie das Beispiel von Bolstoff oder Coleman, wirklich ohne Face-to-Face-Begegnung oder physische Präsenz. Und ich denke, dass diese mediatisierten Bedingungen eben ein primäres Merkmal eben von dieser digitalen Ethnografie sind. Das macht natürlich auch, das sind ja natürlich dann dadurch auch ganz andere Voraussetzungen. Also wie sieht das aus, wenn man eben keine physische Präsenz mehr an einem bestimmten geografischen Ort oder Raum voraussetzen kann? Ne? Was ja einst immer die zentrale Voraussetzung überhaupt für die Immersion im Feld war oder überhaupt als Prinzip des ethnografischen, zentrales Prinzip des ethnografischen Ansatz und Arbeitsweise gesehen wurde. Ich denke, eine der größten Herausforderungen oder Besonderheiten ist, Annette Markham hat darauf hingewiesen, dass eben gerade bei der digitalen Kommunikation im Feld eben viele der sensorischen Qualitäten oder Fähigkeiten überhaupt beschränkt sind. Also die normalerweise den Forschenden helfen, natürlich die Bedeutung der Umgebung oder des Gegenübers oder überhaupt des Kontextes helfen zu verstehen und natürlich auch zu analysieren. Und da zielt sie natürlich in erster Linie das Fehlen von nonverbalen Merkmalen, wenn man eben mit Personen nicht im gleichen physischen Raum sind. Also auf Körpersprache, auf Mimik, Stimme oder auch Habitus kann eigentlich nicht reagiert werden. Und ich denke, das hat natürlich große Auswirkungen, wenn irgendwie Gesten fehlen oder überhaupt sich Gesichter, Mimik nicht ablesen kann. Und ich finde, gerade dieses macht eben deutlich, dass das Sensorische selbstverständlich eigentlich hier auf ganz neue Weise herausgefordert ist. Also sozusagen die Selbstverständlichkeit sinnlicher Wahrnehmung und Interpretation ist eben beim ethnografischen Forschen in digitalen oder auch virtuellen Umgebungen neu herausgefordert. Genau, und ich denke, dass das eben auch wirklich einen neuen so Umlern- oder Umgewöhnungsprozess bedeutet, wie man mit dieser limitierten sensorischen Wahrnehmung auch überhaupt, wie mit damit umgegangen werden soll. Dass das wirklich ein neues Feld ist, auch des Lernens, des Umgewöhnens, wie gehe ich damit um in der jeweiligen Situation. Ne? In die meisten Umgebungen sind natürlich auch, dass man lernen muss. Viele Umgebungen sind natürlich auch textbasiert, mit denen man zu tun hat. Es sind ja nicht alle so wie in der virtuellen Welt mit Avatarfunktionen oder wo man irgendwie Körperstimme, wo dann über Avatare irgendwie Körperstimme, Mimik man ja auch interpretieren kann. Dass man hier eben auch viel lernen muss, wie präsentieren sich so die Akteure oder Akteurinnen, die man eben untersucht, auch über Textform, also dass man hier auch Textform vielleicht in neuer Weise lesen und verstehen lernen muss. Oder wie sehen da auch Interaktionen über Textform aus? Und da finde ich halt Marion Hamm, die ja auch in Tübingen mal angefangen hat, so die Kommunikations- und Interaktionsweisen so bei Indymedia untersucht hat, eben da auch auf verschlüsselten Channels. Und die entspricht in diesem Zusammenhang weit von einer Sensibilität für die Zeichen des digitalen Körpers und das non-digitale Verhalten. Also dass man da auch wirklich sich solche Fähigkeiten aneignen muss, wie man dieses interpretieren kann oder lesen kann. Natürlich gibt es da auch genauso Missverständnisse zuerst. Also da wird in Forschungsliteratur auch genügend über die Missverständnisse, wie man jemanden, der sich vielleicht über ein weibliches Pseudonym präsentiert, aber wahrhaft männlich ist, aber wie auch dadurch wieder falsche Deutungen oder so entstehen kann, was man dann erst über die eigentliche Kommunikation rausgefunden hat.
Da wollte ich nochmal nachfragen, als ich nämlich Ihren Aufsatz gelesen hatte und es genau in diesem Teil darum geht, dass eben solche Marker wie Gestik und Mimik und Stimme und der Körper wegfallen und dass das ja für uns wichtige Beobachtungsstützen sind, dachte ich so, ja, das stimmt, das fällt weg und das ist total elementar und verändert das. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass man auch schon sehr gut gelernt hat, die Internetrepräsentationen zu lesen und sowas wie einen Online-Habitus oder einen digitalen Habitus, der sich eben über Text zum Beispiel transportiert, aber auch über die Art und Weise, wie man Fotos hochlädt, wie man schreibt, wie man Emojis verwendet, welche man verwendet vielleicht. Es ist schon allein sowas wie, welchen Nicknamen man wählt, dass das irgendwie auch so Auskunftsgeber sein können, die letztlich vielleicht auf einer anderen Ebene ansetzen, aber auch ähnlich lesbar sind. Da würde mich jetzt interessieren, ob es nicht sowas gibt, wie eben diesen digitalen Habitus, den man lesen zu lernen muss und der eben auch Kon- und Subtexte transportiert.
Ich glaube, das ist genauso wie bei anderen, also bei, weiß nicht, analogen ethnografischen Zugang zum Feld, dass man einfach Zeit verbringen muss. Weiß nicht, wie reden jetzt die 14-jährige Teenager, was ist der normale Habitus? Also, dass man da vielleicht eben auch Wochen, Monate verbringen kann, um zu wissen, ah, dieses Wort oder so, das darf man nicht als Beschimpfung verstehen, das ist irgendwie ein normaler Umgang oder die beschreiben hier so kurz und abgehackt. Das ist aber deren Schreibstil, der mit dieser Umgebung zu tun hat. Also ich glaube, das ist auch einfach genauso eben auch dieses Zeit da in diesem bestimmten Raum oder in diesem bestimmten Forum zu verbringen, um eben die Sachen auch wirklich verstehen. Natürlich ist da auch eine Art Vorwissen vielleicht auch schon, dass wir auch was aus unserem eigenen Alltag, aber ich bin zum Beispiel vielleicht eine ganz andere Generation. Ich bin mir sicher, sich gerade meinen Medienbildungsinitiativen, die jetzt nicht ein digitales Feld sind, wie ich da auch manchmal was missdeuten kann, einfach nur, weil ich eine andere Generation bin von Wortwahl, Sprache. Aber ich glaube, das ist das Schöne an dieser ethnografischen Forschung, dass man da eben auch vielleicht hier neue auch Formen wieder des Verstehens. Also ich glaube, was immer jetzt sozusagen beim ethnografischen Forschen in digitalen und virtuellen begeben, sozusagen die Hauptproblematik ist, dass wir wirklich ja sehr stark von unserem Forschungszugang wirklich das ja in diesen, über die Sinne bei uns geht. Also eigentlich sind ja unsere ethnografischen Forschungsmethoden mehr sozusagen für die physisch nahen Kontexte ausgerichtet. Und das finde ich eben dieses Interessante oder auch das ganze Training ist ja eigentlich auch, also wenn ich unterrichte jetzt gerade Feldforschung, Einführung in die Feldforschung, eigentlich das ganze Forschungstraining ist ja auch eher für physisch kopräsente Umgebungen ausgerichtet. Was ich so ein bisschen versuche jetzt in der Feldforschung zu ändern, gerade auch durch die jetzige Situation natürlich auch, wo sich manche Prinzipien da auch vielleicht, wie wir sonst gelehrt haben, auch aufweichen oder auch reflektiert werden muss. Wie sieht jetzt ein Interview in einem Chat in einer Online-Umgebung auch anders aus, als wenn ich das mit der Person zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht sprechen kann.
Was mir gerade noch eingefallen ist, bin ich noch gar nicht drauf gekommen, aber als ich Sie jetzt so reden gehört habe und ich selber arbeite ja historisch und dachte, vielleicht gibt es da sogar Verbindungen zur historischen Ethnografie, weil die eben auch sehr textbasiert ist und eben auch mit dieser Abwesenheit von anderen sinnlichen Wahrnehmungen klarkommen muss. Also vielleicht wäre das sogar noch ein interessanter Dialog, den man mal völlig unerwarteterweise führen könnte.
Ja, genau. Also ich meine, das Interessante ist, glaube ich, dass diese Bedeutung von Medien ja schon viel früher irgendwo, jetzt gibt es ja diese Beispiele von Ulf Hanatz, der durchaus beobachtet hat, wie er schon auch oder gesagt hat, oh, bei mir spielt bei meinen Auslandskorrespondenten, um Kontakt zu denen halten, die große Rolle von Telefon und gleichzeitig hat er beobachtet, wie viel Zeit die eigentlich vom Computer verbrachten und er irgendwie nur daneben saß. Also dass diese Rolle von Medien oder wenn man auch an die Studien, da gibt es diesen schönen Artikel jetzt auch von John Postel, der finde ich jetzt gerade Aktualität, Doing Remote Ethnography. Also wie eigentlich früher schon auch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs bei Anthropologinnen wie Margaret Mead oder Gregory Bateson eigentlich schon dieses Entfernte, wo sie dann über Filme oder andere Medien, Bücher sich ihren Zugang zum Feld erschlossen haben. Natürlich nicht direkt durch Interviews, aber wie sie irgendwie mit ihrem Feld verbunden blieben sind. Und ich finde das eben auch so wieder so ein interessanter Aspekt, wo digitale Anthropologie, wo jetzt auch für die Forscher, Forscherinnen, die überhaupt vielleicht gar kein digitales Thema haben, aber also jetzt einfach der Kontakt ins Feld auch doch wieder irgendwie, oder wo man vielleicht auf ein Forum jetzt ausweichen kann, muss, was zu einem bestimmten, ob es nun vielleicht, man untersucht eine religiöse Gruppe, die man früher irgendwie in ihren Sitzungen von Angesicht zu Angesicht begleitet hat, aber jetzt merkt, okay, auch die haben das irgendwie ins Internet, in ein Forum verlagert oder so, die man jetzt ja auch anders begleiten kann. Also da ist, glaube ich, die Spuren sozusagen von der digitalen Anthropologie oder der Rolle von Medien sind eben auch schon früher da.
Bleiben wir vielleicht noch kurz dabei. Wir sind jetzt schon mitten im Thema sehr stark an der Gegenwart, an der aktuellen Corona-Situation, in der sehr vieles auf einmal digital online stattfinden muss, was bisher auf physische Präsenz ausgerichtet war, bei dem man vielleicht sogar dachte, es geht gar nicht anders. Und jetzt erproben ganz viele Gruppen und Menschen alternative Wege des Miteinander in Kontakt kommens. Können Sie dazu einfach ein bisschen was sagen? Wie verändert sich unsere Alltagserfahrung oder das Soziale, wenn es mediatisiert stattfindet?
Eine so der folgenreichsten Veränderungen sind ja eigentlich, dass unsere sozialen Realitäten nicht mehr auf den räumlichen oder dass sie nicht mehr länger auf die physische Welt beschränkt sind. Also dass man eine Vielzahl von digitalen Räumen hat, auf die man Bezug nehmen kann. Und gerade Bölzhoff hat dazu ja geschrieben, er sagt immer, dass Soziale hat nun der Möglichkeit des Online-Seins vor allem durch das Aufkommen eben virtueller und digitaler Welten mehr Referenzfelder. Er hatte diesen Begriff der multiplen Verkörperungen eingeführt, wo er meint, je nachdem in welcher Umgebung man sich bewegt, auch sich unterschiedlich präsentiert oder auch verhalten kann. Also dass er auch eine Forschung ausmachen kann, wenn man mit jemandem einen seiner Gesprächspartner in einem bestimmten Online-Forum, aber wie präsentiert er sich auf Facebook, vielleicht ganz anders. Also dieses Medium hat auch wieder eine andere Auswirkung auf seine Präsentation, Selbstpräsentation oder Verhalten. Natürlich auch finde ich interessant, dass es eben auch gerade vielleicht auch bestimmte soziale Interaktionen oder das Schaffen von Bedeutung bei manchen auch in manchen nur digitalen virtuellen Umgebungen und zwischen diesen stattfindet. Also das ist ja das Schöne an seiner Studie, was er mit seiner Feldforschung der virtuellen Welt rausgefunden hat, dass es da so Sachen gibt, die nur da in dieser virtuellen oder digitalen Welt stattfinden, aber überhaupt nicht in der eigenen Alltagswelt. Das finde ich einfach schon mal interessant. Er und eigentlich Dana Boyd sind ja die sich mit am meisten am intensivsten auseinandergesetzt haben, welche Konsequenzen hat dieses Verändern von sozialen Bedingungen und Voraussetzungen, gerade für die ethnografische Forschungspraxis. Dana Boyd ist jemand, ja, die spricht in diesem Kontext von einer mediatisierten Sozialität, die man eben immer bei der Untersuchung von digitalen Umgebungen im Vergleich zu physischen oder öffentlichen Räumen mitdenken muss, wo sie sagt, durch diese mediatisierte Sozialität entstehen, können auch Menschen anders verhalten. Also sie hat so nennt dazu vier Eigenschaften, die nennt sie Persistenz, Suchbarkeit, Kopierbarkeit und eben das unsichtbare Publikum. Diese Eigenschaften lassen für Boyd soziale Kontexte eben kollabieren und diese verändern Regeln, nach denen sich Personen verhalten können. Und für sie ist eben das so ein zentraler Ansatz, dieses auch zu erkennen, was das mit ein bestimmter Raum vielleicht mit einer bestimmte digitaler Raum mit einer Person machen kann. Warum verhält er sich in diesem Raum anders als vielleicht ein berühmtes Beispiel ist ja immer dieses Hassmails, Anonymität, zu was verleitet das vielleicht, zu welchen Sachen. Aber man kann ja auch genauso gut sagen, für die ethnografische Forschung, ein bestimmter anonymer Raum kann uns ja auch helfen, dass Personen das sagen, was sie von Angesicht zu Angesicht auch nie sagen würden. Also das kann ja wieder auch ein Vorteil dieses medialisierten Raums sein für unsere Forschung, auch gerade in der jetzigen Zeit, wo man merkt, ach, vielleicht, ich habe mich vor, vielleicht ohne diese Zeit der Pandemie, gar nicht damit mit diesen digitalen Räumen, in denen sich vielleicht meine Interviewpartner oder Gewährspersonen auch bewegen, beschäftigt und merke aber jetzt, was die vielleicht für einen Gewinn für meine Forschung sind. Weil man vielleicht merkt, ah, da ist nochmal ein ganz anderes Reden über dieses Thema, zu dem man vielleicht forscht, eine ganz andere, vielleicht auch Ehrlichkeit, ein ganz anderer Reflexionsgrad, vielleicht auch, weil viel schriftlich passiert. Also man kann ja auch die Vorteile von jeglicher, von solchen Umgebungen sehen oder auch die Vorteile eben auch. Also ich würde sagen, das hängt immer eben von diesem Forschungskontext ab, dass man eben auch die Vorteile von diesen Umgebungen, wo man jetzt vielleicht auf eine digitale Kommunikation, auf E-Mail oder Chatsverläufe, dass das auch wieder Vorteile für die eigene Forschung bringen kann.
Genau, daran würde ich jetzt gerne noch eine Frage anschließen, die sich noch mal ein bisschen vielleicht auf einer konzeptionelleren Ebene bewegt. Und zwar interessiert mich, in welchem Verhältnis denn online und offline stehen, vielleicht auch jeweils mit großem O, das könnte man ja noch überlegen, was man dann damit meint. Und wie wir, also ist es vielleicht auch Aufgabe von uns als KulturwissenschaftlerInnen, über dieses Verhältnis zu forschen? Und da wäre dann die Frage, wie kann denn das passieren? Also welche Möglichkeiten gibt es da? Worauf kann man gucken? Und wie helfen vielleicht auch theoretische Konzepte von diesen beiden Sphären, Bereichen, Forschungen zu strukturieren und zu informieren?
Genau, ich glaube, in vielen ethnografischen Studien bedingen diese einander. Also dass die meisten sowohl irgendwie Offline-Komponenten haben als auch Online-Komponenten. Also der überwiegende Teil von ethnografischen Studien erhebt Daten, glaube ich, online wie offline. Also die Ausnahmen sind vielleicht vorhin diese Beispiele von Tom Belzoff und Gabriella Coleman. Und ich finde vor allen Dingen, wie man forscht, hängt natürlich vor allen Dingen von der Forschungsfrage und dem Erkenntnisinteresse ab. Auf forschungspraktischer Ebene ist ja das Interessante auch, was ermöglicht mir zum Beispiel ein bestimmter Online-Raum für die Forschung oder ein bestimmtes Online-Interview, was ich eben ja auch schon gesagt habe. Vielleicht eine längere Fraktion, eine Ausführlichkeit, das ist vielleicht asynchron, aber es gibt der Person Zeit zum Antworten, wann sie Zeit haben möchte sozusagen zu antworten. Und ich finde, da gibt es schöne Beispiele, was so einem unterschiedliche Räume auch ermöglichen. Also da gibt es zum Beispiel diese Forschung von Tila Sanders, die zu Sexarbeiterinnen geforscht hat. Und die hat eigentlich zuerst, wollte nur offline forschen. Also und dann hat sie aber festgestellt, dass ein großer Teil der Organisation eben von Sexarbeit auch über eben computermediatisierte Kommunikation verlief. Und deswegen hat sie eben einen Teil ihrer empirischen Daten eben auch in Internetforum und so Live-Chat-Sitzungen erhoben. Und das Interessante, finde ich, ist, die es eigentlich gar nicht geplant hat, hat aber plötzlich gemerkt, ah, da gibt es so viele Daten, die mich so viel weiterbringen für meine Forschung. Also sie hat gesagt, durch diese Online-Plattform, auf die sie eben dann beobachtet hat oder wo sie Daten gesammelt hat, auch, das war so eine Online-Plattform für kommerzielle sexuelle Dienste, da hat sie erst beobachten können, die Sex kaufen oder die auch Sex anbieten, was sonst sozusagen erst auf so einer reinen individuellen Basis ausgehandelt worden. Aber da konnte sie sozusagen das beobachten, hat sie eben auch Erkenntnisse eigentlich zu weiteren sexuellen Verhaltensaspekten, die ihr bis dato unbekannt waren. Und sie hat eben da auch diese Möglichkeit gehabt, wirklich Einblicke in ihr Feld zu bekommen, die ihr ohne diese Online-Komponente einfach nicht möglich gewesen wäre. Zum Beispiel Dana Boyd ist jemand, die sagt, im Gegenteil vielleicht zu Tom Belzoff, die sagt, sie braucht eben immer, sie ist jemand, der sich ja viel mit so digitaler Kommunikation oder Bedeutung sozialer Medien für Teenager auseinandergesetzt hat. Und sie sagt, natürlich verbringt sie Wochen, Monate in Foren oder mit in Netzwerken von Teenagern, aber für sie ist wirklich das Wichtige, dann sozusagen mit den Teenagern auch darüber zu sprechen, wie sie präsentieren. Also für sie ist das Wichtigste sozusagen auch mögliche Widersprüchlichkeiten zwischen Offline- und Online-Präsentationen zu klären. Also für sie sagt, sie kann zum Beispiel nicht ohne diese unmediated Interactions forschen. Sie sagt, für sie ist das da erfährt sie wirklich, was die Teenager vielleicht mit dieser Art, mit diesem Profil meinen, mit diesem, was sie da online, wie sie kommunizieren. Sie erfährt darüber erst sozusagen ihre Informationen. Also gibt es auch wirklich sehr unterschiedliche Positionen zu, wie man online. Und ich denke wirklich, für alle Forschung gilt, das ist wirklich erstmal, ja, was für ein Erkenntnisinteresse hat, wie hängt das von meiner Forschungsfrage ab, dass das davon gilt. Also ich bewundere ja genauso eben auch die Forschung von Tom Berlstoff, der das so durchgezogen hat, die Feldforschung eben nur in dieser virtuellen Welt zu sagen, was auch für seine Fragestellung richtig war, weil er sagte, ja, meine Teilnehmer treffen sich niemals in der Realität. Also die haben nur, sind Freunde oder bilden Familien in dieser virtuellen Welt, aber nicht in der physischen Welt. Also das spielte für ihn keine Rolle, weil er einfach diese Eigenlogiken der virtuellen Welt verstehen wollte.
Das Digitale hatten wir jetzt schon verschiedentlich gesehen, ist eine Art Querschnittsdimension, die sich durch einfach sozusagen eine neue Dimension, die in unsere Forschung im Grunde in der ganzen Breite hineinspielt und hineinwirkt. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, was uns das Digitale ermöglicht.
Ich denke, eine große neue Neuerung ist wirklich die Verfügbarkeit oder die Zugänglichkeiten von empirischem Material, also digitalen. Sie sagt eben, das ist die Soziologin Hein, die da auch darauf gewiesen hat, dass eine Besonderheit unserer digitalen Zeit ist, dass das Internet eigentlich die alltägliche öffentliche Existenz suchbar in einer Art und Weise macht, wie diese nie zuvor suchbar gemacht hat. Also diese Verfügbarkeit und zugänglich von empirischem Material wirft natürlich auch neue methodologische und auch ethische Fragen auf. Aber ich denke, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, der auch immer mehr Forschungen betrifft, die eigentlich vielleicht gar kein digitales Thema haben, gar keinen digitalen Fokus haben. Also das war, was ich vorhin gesagt habe, die vielleicht zur Religion oder Konsum forschen. Aber dadurch, dass ihre, sagen wir, Gewährspersonen, Interviewpartner, Partnerinnen immer eine größere Rolle da soziale Medien oder Ähnliches spielen, tritt sozusagen das Digitale auch in deren Forschungsfeld, weil sie ja vielleicht weil die eben extensiven Gebrauch von sozialen Medien machen, dass man die eben sozusagen, tritt das auch in das Feld auf. Also ich denke, dass diese Bedeutung von der Analyse von digitalen Kommunikation oder Material, lassen wir es so breit, einfach auch wirklich immer größeren Anteil auch in Studien haben wird, die eigentlich keinen Computer- oder soziale Medienfokus haben. Also das ist, denke ich, eine Entwicklung, die sich bei uns noch, was macht das, ermöglicht uns das Digitale eben auch, so dass, was ich vorhin auch schon gesagt habe, was ermöglicht uns das Digitale, gerade auch in dieser Zeit, das war das, was ich auf dieses Doing Remote Ethnography, diesen Ansatz von John Postel, dieses Kontakthalten zu unserem Feld durch Kommunikation oder vielleicht durch Interaktion, durch auch Weiterverfolgen bestimmter Ereignisse, wenn jemand vielleicht in Russland oder sonst wo geforscht hat oder auch in Spanien, wie kann ich da vielleicht durch bestimmte Twitter-Nachrichten oder so einfach über bestimmte soziale, wenn man da vielleicht soziale Proteste verfolgt hat, wie verändern sich da auch soziale Proteste dann auch ins Internet? Also kann man einfach, das ermöglicht, glaube ich, das Digitale so auch noch Kontakt halten, auch in Zeiten, in denen sozusagen physische Anwesenheit und Präsenz nicht möglich ist. Ich glaube, was es natürlich früher auch gegeben hat, ich hatte ja diese Beispiele von Margaret Mead und Gregory Bateson, die auch sich Alternativmöglichkeiten schon für ethnografische Forschung, was kann ich über Deutschland oder England, wo ihre bestimmten Forschungsorte, was kann ich da vielleicht für Filme oder Bücher lesen aus der Zeit oder Zeitungen auch auswerten aus der Zeit. Diese wachsende Bedeutung von sozialen Medien als Lieferant für empirisches Material ist, glaube ich, oder eben auch als schriftliche Quelle oder als Instrument für die Kommunikation und Interaktion im Feld. Das ist ja wirklich unabhängig von bestimmten Internetgaffern, ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und vielleicht, wenn man zur Zukunft des Faches auch spricht, was ich interessant finde, was auch an diese Eingangsfrage zurückringt, was macht vielleicht digitale Anthropologie zur Technikforschung aus, finde ich es interessant, wie ich beobachte in den letzten Jahren, wie der ethnografische Zugang zunehmend auch in andere Disziplinen importiert wird. Also die Internet-Studies oder auch Medienwissenschaften, wo plötzlich ethnografisch informierte Ansätze zu finden sind, gerade bei der Erforschung sozialer Medien. Und da finde ich interessant, wie so ein Austauschprozess da eben, wo eigentlich der zentrale Zugang unseres Faches plötzlich zu so einem Exportgut wird, also so eine Expansion hat, die zum Teil natürlich in Beiträgen auch, da gibt es einen Aufsatz von Ingold, der eben Kritik sagt, diese weite Verbreitung des Begriffs von Ethnographie, er kritisiert eben, wie weit verbreitet dieser Begriff angewendet wird, sowohl im eigenen Fach als in Nachbardisziplinen. und dadurch eben von seiner Bedeutung verliert. Er sieht das sehr kritisch, aber ich denke auch, man kann immer gucken, was gewinnt man auch dafür, dass andere Disziplinen, die sich ja aus einem bestimmten Grund für diesen Zugang wählen, also wo man vielleicht auch sagen kann, ja, was unterscheidet wieder unser Zugang, unser ethnografischer Zugang von denen, aber was kann man auch wieder vielleicht zurückholen, was kann man von deren, also ich hatte ja vorhin Annette Markham oder ähnliche Internetforschern gesagt, die alle den ethnografischen Zugang benutzen, aber gar nicht eigentlich, ich glaube, sie haben gar keinen anthropologischen Hintergrund, aber trotzdem tolle ethnografische Studien geliefert haben, wo man sagen kann, ja, aber gerade bei der Erforschung sozialer Medien oder digitaler Medien ist eben der ethnografische Zugang bietet wohl so viel Qualitäten, dass der eben auch von anderen Disziplinen sozusagen importiert worden ist. Ich würde es eher als Auszeichnung nehmen fürs Fach oder den Zugang, ne?
Also Sie hatten die Frage jetzt eigentlich schon beantwortet, die ich am Abschluss nochmal stellen wollen würde. Vielleicht kann man es aber doch nochmal ein bisschen schärfen und jetzt eben nicht in den Blick des interdisziplinären Feldes, sondern wirklich nochmal auf unser Fach werfen. Es ist so, dass wir ja mit diesem Kolloquium so ein bisschen auch das Ziel verfolgen, über die Zukunft unseres Fachs, unseres Vielnamensfach nachzudenken. Auch ein bisschen inspiriert von vom letztjährigen DGNV-Kongress, wo es eben auch viel darum geht, in welche Richtung müssen, sollen, wollen wir uns wenden, wie interdisziplinär informiert sind wir oder wo bleiben wir auch bei dem, was wir schon lange tun und gut tun. Und das wäre ja die Ethnografie zum Beispiel, die ja irgendwie jetzt auch ein Exportschlager wird. Trotzdem würde mich jetzt nochmal interessieren, welche Rolle spielt denn dann in Ihrer Meinung oder kann digitale Anthropologie für die Zukunft des Faches spielen? Wie verhalten die sich zueinander? Sind wir dann irgendwann digitale Kulturwissenschaft?
Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass das immer so, ich finde es schwierig, das meinte ich ja vorhin immer, was zu labeln mit digital, weil ich finde, es gibt auch genügend Themen, die nicht das Digitale beinhalten. Ich bin ja vorhin nur darauf eingegangen, dass das Digitale gerade in der Akquirierung oder Sammlung, Erhebung von Material eine Rolle spielen kann. Aber deswegen muss nicht zwangsläufig etwas sofort digital sein. Ich finde, auf welcher Ebene das Fach, also auch in seinem internationalen Zusammenhang wirklich weitermachen kann oder welche Idee mich inspiriert hat, ist diese Idee für Writing Culture Critique Digitally, dieser Ansatz von George Marcus und Kim und Mike Fortune, die sagen, diese mythologische Debatte um Computer in und Anthropologie muss weitergeführt werden, die sagen, man könnte mit diesem Ansatz einfach noch weiter experimentieren auf der mythologischen Ebene. Also zu gucken, die haben ja so eine digitale Plattform geschaffen, die hieß Platform for Experimental Collaborative Ethnography. Sie gucken eben, was kann uns das Digitale helfen, auch um neue Formen des Zusammenarbeitens, neue Formen der Analyse, des ethnografischen Archivs, deren wichtigstes Ziel ist eigentlich, also das finde ich auch am wichtigsten eigentlich das nennen die ja den Explanatory Pluralism zu schaffen, also die vielfältigen Möglichkeiten der Erklärung oder der Deutung von Phänomenen, also sowohl verschiedene Anthropologen und Pantrologen da einzubinden, als auch andere, vielleicht aus anderen Disziplinen, die eben ihre Perspektiven sowohl auch vielleicht unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts auf Phänomene, um sozusagen so einen Pluralismus der Erklärung zu schaffen. Und ich finde das ganz schön, denke, da kann weitergearbeitet werden. Also Ihre Idee lehnt sich ja an dieser Writing Culture Critique, die ja Mitte der 80er Jahre aufkam, wo es ja vor allen Dingen ging um diese Singularität und Autorität der ethnografischen Stimme im Schreiben. Wie können hier so die Grenzen und Implikationen sozusagen neu ausgelotet werden? Wie kann sonst die Monographie, die sozusagen das Ende der Analyse ist, wie kann das eben offener gestalten werden in Zeit, in der Art der Zusammenarbeit, auch über verschiedene Generationen, über verschiedene, die haben das ja über Kontinente verstreut, so Zugänge zu finden zu einem Phänomen. Ich finde, gerade da könnte das Fach in der Beziehung noch weitergehen. Aber sonst möchte ich das immer als digitale Anthropologie oder eben auch Ethnografie in digitalen Ära eher so auch behalten um dieses digitale Anthropologie, finde ich, kann man ja genauso auch wenn die Technikforschung, ich habe mich gerade in der Vorbereitung, wo hört das wirklich auf und wo fängt digitale Anthropologie, wenn man jetzt auch Digitalisierung der Landwirtschaft. Ich möchte da nichts verengen. Ich genieße, dass es diese Ansätze gab, dass es eine Forschung von Birthdorf oder Coleman gab, die sozusagen neue Möglichkeiten des ethnografischen Forschens aufgezeigt, wo ich selber zum Beispiel nie fähig gewesen werde, also das, was Gabriela Coleman gemacht werde, einfach vom technischen Verständnis, aber das wäre so meine Aussage.
Und mit diesem Blick in die Zukunft des Fachs, der ja auch hoffnungsvoll ist und Lust auf Forschen online und offline, digital und nicht digital macht, wollen wir uns verabschieden von Julia Fleischhack. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und uns ein bisschen was über digitale Anthropologie erzählt haben. Und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie dabei waren und mitgedacht haben. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.